Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Stromberg. Einen schönen guten Tag. Der frühere US-Präsident Barack Obama kommt nach Köln. Und wenn Sie sich fragen, ja, wie kommt es dazu? Das haben wir uns auch gefragt und beantworten Ihnen das gleich. Außerdem, die einzige muslimische Kita in Rheinland-Pfalz muss schließen. Das hat das Verwaltungsgericht in Mainz entschieden. Warum und was der Trägerverein dem entgegenhält. Und der Kapitän des zivilen Seenotrettungsschiffs Lifeline ist gestern Abend in Weimar ausgezeichnet worden, einen Tag bevor die EU-Mittelmeermission Sophia ja quasi beendet wird. Das haben wir heute in Deutschland heute. Barack Obama. Wenn man den Namen sagt, dann löst das viele Assoziationen aus. Gerade auch im Kontrast zu seinem Nachfolger und jetzigen US-Präsidenten Donald Trump. Der kommuniziert ja am liebsten über Twitter. Obama hingegen breitet seine Ideen lieber auf großen Bühnen aus, spricht zu den Menschen und er hat auch ein großes Talent dabei, Leute von Ideen zu überzeugen. Seit er aus dem Amt geschieden ist, hat er jetzt nicht so viele große Auftritte gehabt, da hält er sich eher zurück, aber das kann ja auch ein ökonomisches Kalkül sein. Nächste Woche kommt er nach Köln im Rahmen eines 4-stündigen World Leadership Summit, also eine Veranstaltung mit der zentralen Fragestellung, was gute Führung in der Welt heute bedeutet. Viele fragen sich, ja, wie kommt's, dass er ausgerechnet nach Köln reist? Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper hat mit dem Veranstalter gesprochen, der den Auftritt von Obama in der Lanxess Arena organisiert.
Barack Obama kennt Deutschland.
Hello Berlin!
6-mal war er als Politiker zu Gast. Erstmals als Senator und US-Präsidentschaftskandidat tritt Obama im Juli 2008 während des Wahlkampfes vor der Siegessäule und rund 200.000 Menschen in Berlin auf.
This city of all cities knows the dream of freedom.
Als Amtsinhaber sprach er dann später vor dem Brandenburger Tor. Er besuchte den NATO-Gipfel in Baden-Baden, Dresden und die Frauenkirche, machte einen Rundgang im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald sowie nahm, dann im Jahr 2015, am G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs führender Industrieländer auf Schloss Elmau in Bayern teil.
Grüß Gott!
Obama, der Entertainer, der, obwohl vielleicht mächtigste Staatsmann der Welt, sich auch immer lässig gab. In Berlin, bei Auftritt Nummer 2 beispielsweise, erst einmal das Sakko auszog.
And I feel so good that I'm actually gonna take off my jacket and anybody else who wants to feel free to.
Und somit eben als Entertainer glänzte.
Ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen nochmal nachgeschaut. Vor ziemlich genau 2 Jahren habe ich die erste E-Mail an sein Büro geschickt, dass wir ihn gerne für eine Veranstaltung gewinnen möchten.
Alexander Müller steht in einem Loft in der Kölner Innenstadt. Um ihn herum wuseln seine Mitarbeiter, zumeist recht junge Frauen und Männer. Er selbst ist auch erst 31 Jahre alt, Betriebswirtschaftsstudium, Geschäftsführer von Gedankentanken, einem Startup, was sich mit Hilfe von Online-Videos, aber auch Veranstaltungen dem Thema Weiterbildung und Führung gewidmet hat und nun, dank Obama, viel Beachtung findet.
Und danach folgten viele Gespräche, viele E-Mails, Reisen in die USA und am Ende des Tages gehört wahrscheinlich auch eine Portion Glück dazu. Und dann ging alles dann doch ganz, ganz schnell und er hat gesagt, ich komme vorbei, aber wenn, dann schon sehr bald.
Am 4. April nun kommt Obama nach Köln per Privatflieger, so viel ist bekannt. Weitere Details dagegen noch offen. Das Büro der Oberbürgermeisterin wartet noch auf einen Rückruf. Die Polizei in Köln, neben dem begleitenden Secret Service für die Sicherheit zuständig, arbeitet noch an einem Konzept. Obama wird in Köln übernachten und sich eine Stunde in der Lanxess Arena interviewen lassen. Als Teil des sogenannten World Leadership Summit, einer 4-stündigen Veranstaltung, die ursprünglich ein Jahr später hätte stattfinden sollen. Doch als sich etwa vor 3 Monaten die Chance ergab, Obama nach Köln zu holen, war für Müller klar, dass muss er versuchen.
Wir wissen, dass viele Leute probiert haben, Barack Obama nach Deutschland zu kriegen. Und am Entscheidenden ist nachher, dass es ein gutes Konzept ist, wo er spricht.
Müller ist überzeugt, dass es ihr Ansatz war, der dem ehemaligen US-Präsidenten zugesagt hat.
Er hat sich nach seiner Präsidentschaft entschieden, das Thema Leadership in Vordergrund zu stellen seiner Tätigkeit. Er möchte wieder mehr Vorbilder unterstützen, Leader kreieren weltweit. Und das ist auch das Ziel unseres Events, das Thema Vorbilder wieder mehr in den Vordergrund zu stellen. Wir brauchen mehr Leader, Vorbilder, die nach vorne gehen, mit der richtigen Haltung, mit den richtigen Werten. Und ich vermute mal, dass das abschließend ihn überzeugt hat, nach Köln zu kommen.
Über das Finanzielle will Müller keine Angaben machen. Obamas Sätze sind jedoch bekannt. Für eine Rede vor Wall Street Bankern nahm der Ex-Präsident 400.000 US-Dollar. In Köln will Müller 15.000 Karten verkaufen. Die Preise dafür reichen von 70 bis 5.000 Euro. Bei den teuersten Eintrittskarten sind die Teilnahme an einem Dinner und einem Foto mit Obama inbegriffen. Knapp ein Drittel aller Karten, so ein Zwischenstand, sind verkauft. Müller weiß um die Probleme, so kurzfristig eine große Halle zu füllen. Aber?
Ja, ich glaube, dass gerade Barack Obama in Deutschland natürlich ein sehr, sehr breites Publikum anspricht und einfach sehr, sehr viele Menschen in der Vergangenheit schon inspiriert hat. Und natürlich das Interesse, ihn mal zu erleben, natürlich in allen Bevölkerungsbereichen groß ist.
Selbst aus den USA, so Müller, hätten sich Menschen angesagt. Obamas Auftritte sind rar und streng reglementiert. Pressevertreter dürfen zwar dabei sein, gefilmt oder aufgezeichnet werden, darf die Veranstaltung aber nicht.
Wir wissen natürlich, dass Barack Obama mit der Veröffentlichung generell restriktiv ist. Deswegen, wenn man ihn live erleben möchte, ist das nachher natürlich online nicht möglich, sondern das ist nur vor Ort möglich.
Kritik, dass sich die Veranstaltung, bei der auch ein Bestseller-Autor, Unternehmer und Management-Trainer sprechen werden, zu wirtschaftsnah, sich zu sehr an Führung im kommerziellen Bereich orientiere, weist Müller zurück.
Also ich glaube, Boris Gründel beispielsweise, der steht dafür, wie man als Querschnittsgelähmter wieder aufsteht, den Mut hat, sein Leben in die Hand zu nehmen, als Vorbild voranzugehen. Gar nicht im Wirtschaftskontext zwangsläufig, sondern völlig auch im Privatkontext für jedermann.
Und noch seien auch nicht alle Referentenstellen besetzt. Auch um die Fridays for Future Gründerin Greta Thunberg hatte sich Müller bemüht. Aber
der sind wir in sehr engen persönlichen Gesprächen gewesen und wie wir in der Woche zur Schule gehen.
Moritz Küpper zu den Hintergründen des Besuchs von Barack Obama in Köln kommende Woche. In Mainz gibt es eine muslimische Kindertagesstätte, die jetzt geschlossen wird, nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Mainz. Träger dieser Kita ist der Moscheeverein Arab Nil Rhein. Es ist die einzige muslimische Kita in Rheinland-Pfalz und es gibt sie seit Februar 2009. Gegründet wurde sie mit der Absicht, so wie es auch noch aktuell nachzulesen ist im pädagogischen Konzept, einen sozialen Treffpunkt für Muslime in Mainz zu schaffen und zugleich Informations- und Austauschmöglichkeiten für Nichtmuslime zu bieten. Doch nach anfänglichem Austausch bekamen die Behörden zunehmend den Eindruck, dass der Träger extremistischen bzw. salafistischen Gedankengut nahesteht. Die Kita darf jetzt nur noch bis Ende April weiter betrieben werden. Der Träger wehrt sich gegen den Verwaltungsbeschluss. Mit welchen Argumenten und wieso die Behörden den Eindruck gewonnen haben, das berichtet unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann.
10 Jahre ist der Mainzer Al-Nur-Kindergarten alt, doch die Jubiläumsfeier für die einzige islamische Kita in Rheinland-Pfalz fiel aus. Der Kindergarten soll geschlossen werden. Für den Präsidenten des Landesjugendamtes Rheinland-Pfalz ist das zwingend.
Es ist eine Kindeswohlgefährdung in dieser Einrichtung,
begründet Detlef Platzek. Das Mainzer Verwaltungsgericht hat die Auffassung des Behördenchefs bestätigt. Die Unzuverlässigkeit des Kita-Trägers könne die gesellschaftliche Integration als wesentlichen Teil des Kindeswohls beeinträchtigen. Der Präsident des Landesjugendamtes begrüßt die Entscheidung. Pädagogische Mitarbeiter seiner Behörde waren wiederholt in der muslimischen Kita, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Detlef Platzek räumt ein, dass es schwierig sei, bei solchen Besuchen die Gefahr fürs Kindeswohl auszumachen.
Eine Radikalisierung spielt sich ja nicht so ab, dass sie das am Hausschild erkennen. Aber das ist genau der gefährlichste Punkt, wenn Kinder, bevor sie in die Schule gehen, schon mit radikalen Einflüssen konfrontiert werden und damit auch geworben wird, dann ist das etwas, was wir in unseren Kindertagesstätten nicht zulassen dürfen.
Dass ein Kindergartenträger Werte vertritt, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind und damit quasi Teil einer Parallelgesellschaft wird, inakzeptabel. Das hat das Verwaltungsgericht Mainz bestätigt. Auch die Richter bezweifeln, dass der Arab-Nil-Rhein-Verein die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland umfassend anerkennt. Der Mainzer Moscheeverein Arab-Nil-Rhein will nicht in die islamistische Ecke gestellt werden, doch genau da steht er laut Landesjugendamt. Die Behörde bemängelt außerdem, dass sich der Al-Nur-Kindergarten nicht mit anderen Kitas austauscht, wie zugesichert. Dieser Austausch sei anfangs durchaus gepflegt worden, bestätigt Günther Meyer, Geografieprofessor an der Universität Mainz und bis 2015 Mitglied im wissenschaftlichen Beirat, der den Al-Nur-Kindergarten begleitet.
Die gesamte Konzeption war darauf ausgerichtet, unter anderem mit regelmäßigen Begegnungen mit anderen Kindergärten. Das sah sehr positiv aus. Deshalb war die Stadt auch gern bereit, dieses Angebot anzunehmen.
Damals hatten Professor Meyer und seine Frau, eine Musikpädagogin, darauf gedrungen, dass musikalische Frühförderung ins Konzept aufgenommen wurde.
Die musikalische Frühförderung ist ein ganz entscheidender Punkt, nicht nur, weil die Kinder ab 3 Jahren zum größten Teil entweder nur Arabisch oder nur Türkisch sprachen und mit dem Erlernen von deutschen Kinderliedern auch einen wichtigen Ansatzpunkt zur Beherrschung der deutschen Sprache hatten. Das ist verpflichtend war, für alle Eltern zu unterschreiben, wenn sie sich anmelden bei diesem Kindergarten, dass die Teilnahme an der musikalischen Früherziehung verbindlich ist. Das ist der entscheidende Test, um zu sehen, welche religiöse, eventuell fundamentalistische Ausrichtung dieser Verein hat.
Denn ein musikalisches Angebot sei nur mit einer liberaleren Auslegung des Islams vereinbar. Meyers Ehefrau leitete die musikalische Früherziehung damals ehrenamtlich. Vor 5 Jahren aber habe der Trägerverein die Verpflichtung einfach aus der Kita-Anmeldung gestrichen, erinnert sich der Professor als ehemaliges Beiratsmitglied.
Meine Frau hat bei der musikalischen Früherziehung festgestellt, dass immer weniger Kinder erschienen. Und viele Kinder erklären, ja, mein Papa hat mir das verboten. Zum Teil erschienen die Kinder an dem Tag, an dem meine Frau die Früherziehung hatte, überhaupt nicht im Kindergarten. Und als dann eine salafistische Mutter erklärte, mein Kind kommt nicht in einen Musikunterricht, ich bin Salafistin, da war klar, dass hier etwas nicht stimmt.
Der erste und einzige muslimische Kindergarten in Rheinland-Pfalz scheint gescheitert. Bei seiner Eröffnung war das Ziel, Kinder in der Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, auch hinsichtlich ihrer muslimischen Identität. Die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador.
Das wäre mir persönlich zu wenig, denn es muss natürlich auch darum gehen, nicht nur junge muslimische Menschen in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Selbstbild zu stärken. Es muss auch darum gehen, zu sagen, dass man genau mit diesem Empowerment dann auch gut gerüstet ist für das Zusammenleben einer multireligiösen, einer multikulturellen Gesellschaft. Das müsste eigentlich das übergeordnete Ziel noch sein.
Warum die muslimische Kita Al-Nur geschlossen wird, Anke Petermann berichtete. Die EU-Mitgliedstaaten haben gerade beschlossen, dass SOFIA eingestellt wird. Die Operation, bei der die Aktivitäten von Schleuserbanden überwacht und in Seenot geratene Flüchtlinge gerettet werden. Das heißt, europäische Marineschiffe werden künftig nicht mehr vor der libyschen Küste fahren und auch keine Rettungseinsätze mehr für in Seenot geratene Menschen bestreiten. Private Seenotretter werden bei ihren Missionen ja schon länger massiv behindert. In Erinnerung ist noch das Drama um die Lifeline. Das Schiff hatte letzten Juni im Mittelmeer Menschen in Seenot aufgenommen. Jetzt steht der Kapitän Klaus-Peter Reisch schon eine ganze Weile vor Gericht in Malta wegen nicht ordnungsgemäßer Papiere. Das Verfahren dauert noch an. Gestern Abend wurde Reisch in Thüringen mit dem Ehrenpreis Löwenherz ausgezeichnet. Ministerpräsident Bodo Ramelow hielt die Laudatio. Henry Bernhard berichtet.
Ein wackeliges Handyvideo zeigt, wie Flüchtlinge im Mittelmeer von einem überfüllten Schlauchboot auf ein massives Schiff umsteigen. Das Schlauchboot ist völlig überfüllt, wenig später ist es auch das Rettungsschiff, die Lifeline. 234 erschöpfte Menschen, Männer, Frauen, Kinder, belegen jeden freien Platz auf dem Schiff. Eine Stunde später nähert sich ein Boot der libyschen Küstenwache. Sie wollen die Flüchtlinge übernehmen und nach Libyen zurückbringen. Der Kapitän der Lifeline, Klaus-Peter Reisch, weigert sich, sie zu übergeben.
We can't send them back. That's not allowed. It's against the Geneva Convention.
Es verstoße gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Denn Reisch ist überzeugt, in Libyen erwartet die Flüchtlinge nichts Gutes. Am Ende dreht das Schiff der libyschen Küstenwache ab. Doch die Probleme der Lifeline fangen erst richtig an. Italien, Spanien, Malta, sie alle verweigern dem Schiff die Einfahrt. Erst nach 5 Tagen Irrfahrt dürfen sie in Malta anlegen. Aber das Schiff, die Lifeline, wird beschlagnahmt. Und Klaus-Peter Reisch muss sich vor Gericht verantworten. Die Papiere des Schiffes seien nicht ordnungsgemäß, wird ihm vorgeworfen. Das Verfahren zieht sich bis heute hin. Reisch muss immer wieder nach Malta fliegen, um vor Gericht zu erscheinen. Gestern Abend aber war er in Weimar, im Deutschen Nationaltheater, um einen Preis entgegenzunehmen. Sein Credo fasst er schlicht zusammen.
Not kennt kein Gebot. Wenn 3 Meter neben mir, dummerweise innerhalb der 12-Meilen-Zone, ein Schlauchboot untergeht, dann gucke ich da auch nicht zu. Wenn neben mir einer absäuft, wird er rausgezogen, egal welche Hautfarbe der hat. Wer die Seenotretter kriminalisiert, der sollte vielleicht einfach mal nach Tsatsis fahren. Das ist eine Hafenstadt in Tunesien, in der Nähe von Djerba. Und da kann dann auch gerne mal zugucken, wie die Fischer ihre Netze ausladen und als, ich nenne es jetzt mal wirklich despektierlich, Beifang die Leichen daraus tun. Ja, und wenn man das in Kauf nimmt, dann muss man da auch irgendwann mal vielleicht vor den Schöpfer treten. Ich bin nicht sehr gläubig, aber vielleicht gibt es dann doch einmal eine Abrechnung.
Der Löwenherzpreis der Hilfsorganisation Human Projects ist nicht besonders bekannt. Umso auffälliger war die Reihe derer, die gekommen waren. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen.
Wenn nämlich Frauen, Männer und Kinder im Mittelmeer ertrinken, dann ist das koordinierte Verantwortungslosigkeit.
Der Kabarettist Urban Priol.
Wo Mauern gefallen sind, müssen Gräben gezogen werden.
Der Sänger Sebastian Krumbiegel.
Deutschland, peinlich Abendland, kleines Herz und große Fresse, Hand in Hand.
Und der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken, der die Laudatio auf Klaus-Peter Reisch hielt.
Stellvertretend ist der Preis des Löwenherz nicht nur für Sie, sondern für alle Ihre Kollegen, alle Mitstreiter auf den Booten. Lassen Sie uns dafür kämpfen, dass dieses Meer keine tödliche Falle für Menschen sein darf. Und dass nicht nur diejenigen, die sich in der zivilen Rettung einsetzen, sondern auch die Staaten wieder genötigt sind, selber ihre Schiffe zu schicken. Wir haben genug Technik, um es zu lösen. Wir brauchen aber den Mut und die Kraft, als Europa gemeinsam zu sagen, uns ist das Leid auf dem afrikanischen Kontinent nicht egal.
Ramelow ging ausführlich auf die Fluchtursachen ein, die in seinen Augen kaum bekämpft würden, auf europäische Fischereirechte vor Afrika, billige Lebensmittelexporte nach Afrika, Waffenexporte, auf die Verantwortung der Staaten, aber auch des Einzelnen. Das Publikum war angetan von der Anwesenheit von so viel Prominenz, auch von einem Politiker in Verantwortung wie Ramelow. Und Claudia Roth bekam viel Zustimmung, als sie sich gegen Urban Priols pauschales Politikerbashing zur Wehr setzte.
Können wir mal bitte aufhören, jetzt fange ich an, mich wirklich zu ärgern. Das sind nicht die Politiker. Da sitzt ein Ministerpräsident, der versucht, eine andere Politik zu machen. In einer Koalition, die ist deutlich anders als die im Nachbarland in Sachsen. Also muss man die unterstützen, die versuchen, es anders zu machen. Und hört auf, von der Politik zu reden.
Klaus-Peter Reisch, der nur zu gern wieder mit einem Rettungsschiff ins Mittelmeer auslaufen würde, zeigte sich entsetzt angesichts einer Politik, die seines Erachtens kleinliche Rechtsprobleme vorschiebt, um humanitäre Hilfe zu verhindern.
Da muss man sich mal vorstellen, da fliegt ein Flugzeug mit privaten Piloten und die finden über 40 Meilen vor der Küste ein Schlauchboot, antriebslos, und sie schlagen natürlich Alarm. Sie sind 6,5 Stunden bei diesem Flüchtlingsboot geblieben, haben da Kreise, Schleifen und ich weiß nicht was gezogen und mussten dann letztlich wegen Spritmangel aufgeben und nach Hause fliegen. Sie dokumentieren, fotografieren, alarmieren und es passiert nichts. Es ist völlig inakzeptabel, dass Europa, was angeblich die humanitären Werte so hoch hält, solche Dinge akzeptiert. Das verurteile ich zutiefst.
Deutsche Studenten entwickeln Prothesen in Äthiopien und das Ganze im Rahmen einer Masterarbeit. Das gleich ein Thema in der Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Thekla Jahn. Das jetzt hier war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Die Beiträge können Sie gerne nochmal im Internet nachhören und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.